Klartext, der Aschur-Talk mit der Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen im Klartext, im Aschur-Talk, zu hören auf aschur.ch, Spotify und Kanal 3. Jede Woche mit einem Gast aus der Region. Heute mit dem Berner Winzer des Jahres 2025, mit dem Martin Hubacher aus Twann, der mit seinem Johanniterkeller den Preis schon zum zweiten Mal geholt hat. Neben anderen Auszeichnungen übrigens. Willkommen im Klartext, Martin Hubacher.
Merci für die Einladung, Frau Cimino.
Schön, seid ihr da. Ihr habt sehr eine anstrengende Zeit jetzt hinter euch mit dem Lesen. Meine Einstiegfrage, die Sendung heisst Klartext. Wo findet ihr, müsst man mehr Klartext reden?
Ja, generell eigentlich im Umgang untereinander. In der Schweiz pflegt man ja die berühmte Diplomatie. Aber mir denkt, es ist manchmal ehrlicher, wenn man das Kind beim Namen nennt. Und direkt auf die Sache zu reden kommen. Es ist authentischer und das Gefühl, am Schluss des Tages kommt man weiter, als wenn man lange um ein Spray herumredet.
Dann freue ich mich auf das Gespräch. Du kannst dich daran erinnern. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ihr seid am 29. Mai 1965 auf die Welt gekommen. Ihr seid in Twann in die Schule, Primar, Sekschule, habt nach der Schule die Winzerlehre gemacht, habt dann auch Önologie studiert im Waadtland und dann noch die Handelsschule. 1994, nach dem plötzlichen Tod von eurem Vater, Hat er Zweigut übernommen, der Johanniterkeller. Ihr seid mit der Michaela Gabriel verheiratet und ihr führt das Weingut zusammen. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nein, ich glaube, das ist das. Unser Team natürlich, wo auch mithilft, dass wir dort sind, wo wir heute sind. Mhm. Ganz wichtig.
Es ist immer Teamwork, ja? Das
absolut,
macht man nicht allein.
Absolut, allein geht es nicht.
Ja. Ihr habt jetzt den Leset fertig, also vor kurzem. Wie ist der Jahrgang?
Da muss ich ein zurückschauen. Im August sind wir voller Hoffnung gewesen. Wir haben das Gefühl gehabt, es könnte ein Jahrhundertjahrgang geben. Aber nachher haben es die Regenfälle Ende August, glaube ich, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und heute, wenn ich jetzt reflektiere, kann ich sagen, es gibt einen guten Jahrgang, aber es war für uns kompliziert gewesen. Die Trauben haben dann irgendwann schon von faulen. Wir haben oben links und unten rechts müssen gehen. Wir haben den richtigen Lesezeitpunkt müssen verwischen. Wir waren fast 3 Wochen dran gewesen. Aber jetzt, wo die jungen Weine jetzt vergoren sind, zeigen sie wirklich schöne Aromatik und ich glaube, es kommt gut.
Ich habe mich eben vor ein paar Wochen zum ersten Mal kontaktiert und dann ist irgendwann schon noch mal die Antwort von eurer Frau. Ihr seid jetzt im Keller. Sie ist recht besorgt. Sie hat gesagt, hey, es hat uns alles verschifft und drückt uns doch Daumen drücken, dass es irgendwie noch gut kommt.
Eben genau, ja. Es ist wirklich, also ich muss mich erinnern, also so kurz vor dem Lesen gehen wir eigentlich fast täglich noch durch unsere Reben und kontrollieren die Trauben gut, die Reife, Gesundheitszustand. Und dann ist vor allem beim Pinot Noir plötzlich sehr schnell gegangen, dass die Trauben anfangen zu faulen, nicht alle, aber zum Teil. Es kommt gleich darauf an, welche Klone das man hat. Und nach 30 Jahren hat man Erfahrung und weiss, dass es unter Umständen nachher sehr, sehr schnell gehen kann. Also so Trauben kann sehr schnell faulen. Und dann haben wir eine Hü-Hot-Übung gemacht, haben Leute aufgeboten, aber am Schluss des Tages muss ich sagen, es hat dann stagniert und es war doch nicht so schlimm gewesen, wie wir Angst hatten, dass es könnte werden.
Wie macht man das, wenn man eigentlich etwas produziert oder mit einem Produkt schafft, das von Faktoren beeinflusst oder wo von Faktoren abhängig ist, die ihr nicht beeinflussen könnt? Ihr könnt ja nichts zum Wetter sagen. Das passiert einfach. Oder ist, ist das nicht schwierig, mit so etwas umzugehen?
Ja, mal, es ist schwierig. Und das ist wie in übriger Landwirtschaft auch. Oder? Man kann sich noch so Mühe geben, wenn die Natur, wie die richtig sagt, wenn die Natur nicht will. Der ist es halt, wie es ist. Man muss einfach Jahr für Jahr mit dem, was man bekommt, das Beste daraus machen. Aber so nach 30 Jahren, wir haben alles schon erlebt und man wird ein bisschen ruhiger. Aber es ist schon so, als ich 25, 26 war und sie haben Gewitter gemeldet und Hagel oder Frost, ist man natürlich wie auf Nadeln. Und ja, nach 30 Jahren kann man es ein bisschen lockerer nehmen. Aber mhm. es ist richtig, es ist vielleicht ein grosser Unterschied zwischen einem KMU, wo irgendwas etwas herstellt. Wenn die Natur nicht will, der wird schwierig, ja.
Jetzt hat man so die romantische Vorstellung, wenn man nicht aus dieser Branche kommt, so ein Winzer, der marschiert so stolz durch seine Reben, schaut seine Trauben an und fängt irgendwann mal an mit dem Lesen. Du so. Ich kann mir vorstellen, der Alltag sieht anders aus so während dem Lesen. Wie ist ein typischer Tag von euch? Ganz konkret.
Während dem Lesen? Mhm. Ja, der Lesen ist die wichtigste Zeit und das ist genau wie dir sagt. Viele Leute haben das Gefühl, ja, das ist eine schöne Stimmung und lustig und da kann man eins nehmen nebenbei und so, und das ist überhaupt nicht so. Wir sind heute natürlich sehr professionell unterwegs. Wir arbeiten das ganze Jahr für die 14 Tage, 3 Wochen im Jahr und es geht darum, eben den richtigen Lesezeitpunkt zu verwünschen. Es braucht eine gute Planung, die aber auch flexibel muss sein, mhm. eben wenn irgendwelches Unvorgesehenes kommt. Und ich bin eigentlich vom Morgen um 6:30 Uhr im Keller, das vorbereiten, was es vorbereiten gibt, sprich Presse, Fässer vorbereiten. Und dann, wenn sie die ersten Trübel reinbringen, bin ich dabei, schaue die Qualität an, messe Qualität, treffe dort die ersten Entscheidungen und dann geht das eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger so weiter. Und im Moment ist es noch so, ja, dass ich der erste Morgen bin und in der Regel der letzte, der morgens aus dem Keller geht.
Was müsst ihr denn so für Entscheidungen treffen?
Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich so, dass wir im Team und auch mit meiner Frau vor dem Lesen, weit vor dem Lesen, eigentlich schon müssen definieren, was wir bei jedem Wein für eine Weinstilistik im Sinn haben. Und das beeinflusst es schon viel, viel früher. Natürlich bei der Laubarbeit zum Beispiel, als Beispiel ein Sauvignon Blanc, wo man die Aromatik will in Wein überretten, lässt man mehr Blätter draus in einem Pinot Noir. Und das ist dann mal so definiert, aber ob es dann wirklich so kommt, das ist eben dann entsprechend dem Jahr, dem Lesen, dem Wetter. Und da gibt es kurzfristig schon Sachen, wo man sagt, ja, nein, jetzt mache ich es halt doch anders. Und dort hilft es einem natürlich schon auch, wenn man gewisse Erfahrung hat von Jahren, die man vorher schon so erlebt hat, wo man weiss, oh, dann habe ich es so gemacht, es ist gut gekommen oder vielleicht auch nicht gut, mhm. dann kann man sich entsprechend darauf einstellen.
Ihr habt jetzt angesprochen, Erfahrung, ich habe irgendwo gehört oder gelesen von euch, dass also das erste Jahr, wo ihr seid, verantwortlich seid. Ich glaube, es ist ein bisschen die
Hose. Ja, das ist total die Idee. Ich bin noch gut informiert. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Also eben, mein Vater ist plötzlich gestorben. Ganz unerwartet. Im 94. Und 94 war nachher auch der erste Leser gewesen, oder unser erstes Jahr, wo ich selber den Wein vinifiziert habe. Und ich bin ja dann frisch ab der Schule, ab dem Studium gekommen. Und ich habe dann alles aus dem Pinot Noir rauskützeln, weil mir ist das Ziel gewesen, dann, ich will ein bisschen wegkommen von diesen leichten Gemögungen, Pinot Noir, wo man halt dann hatte, mhm. und habe im Sinn gehabt, wirklich ein Pinot Noir zu machen, wo man lagern kann und so. Dummerweise ist es 94 ein katastrophales Jahr gewesen und ich habe den Wein völlig überextrahiert, also der Tannin gehabt. Ich glaube, wenn man ihn heute trinken würde, könnte man auch noch nicht trinken. Aber es war es ist Erfahrung gewesen, dann, der erste Wein. Und eben, dort habe ich auch gelernt, nee, du kannst nicht, es gibt keine Rezepturen beim Wein machen. Du musst dich auf das Jahr einlassen können und du musst dich am Jahr anpassen und nicht umgekehrt, dass du einfach das Büchlein vornehmen kannst und das Gefühl haben, es kommt dann gut.
Ehrlich ist Wein machen ein Tanz zwischen Mensch und der Natur.
Absolut, ja. Mhm. ja.
Letztes Wochenende ist es dran, Trüelte gsi, also eigentlich so, wir haben so ein bisschen den Abschluss, oder, von dieser Saison. Ist das ein erfolgreiches Fest gsi, trotz dem Regen?
Ja, absolut. Ich denke schon. Klar, das Wetter hat diesen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir haben alle drei Tage, also am Freitag ist es ja eigentlich nur da oben, haben wir viel Besucher gehabt, was immer wieder schön ist und spannend. Es sind auch viel jüngere Leute gekommen aus der ganzen Schweiz. Es hat auch viel Roma gehabt. Und ich denke, es war ein schöner Abschluss gewesen, eben das Erntedankfest. Und es ist gleich wie die Liegerlesesonntag oder der Zweifest Zerlach. Es sind wichtige Events für uns, für die Leute hier, unser Produkt der Wein näher zu bringen.
Ist das für euch wie so ein Moment, wo ihr könnt sagen könnt, es ist jetzt wie gemacht, ich kann es wie nicht mehr ändern, es ist jetzt einfach so, wie es ist?
Nein. Also, ihr meint jetzt ihr Weinbereitung? Nein, das geht natürlich nachher schon auch noch weiter. Also, wir sind jetzt zum Beispiel jetzt wöchentlich dran. Also, Freitagnachmittag, bevor wir für oben gehen, werden sämtliche Weine degustiert. Und, der Wein ist etwas Lebendiges in dieser Phase. Und da musst du wirklich dranbleiben. Bis mal Kälte kannst reinlassen, bis es stabil ist. Und da musst du wirklich ständig dranbleiben und kontrollieren, ob die Weine auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Oder auf dem Weg, wo man sich vorstellt.
Was ich übrigens nicht gewusst habe, Trüel, der Name, das kommt vom Trüel.
Genau.
Das ist quasi die Presse, oder? Sagt man
ja,
so?
Das ist, früher hat man gesagt, ich gehe trüllen, also ich gehe pressen. Mm-hmm. Ja, das ist ein berndeutsches Wort für das Pressoir.
Was ich noch lustig finde, ich habe als Kind vor allem immer so ein bisschen die Assoziation gehabt mit Weinbauern und mit dem ganzen Prozess. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, mit dem Adriano Celentano, wo er so mit den blutigen Füßen tanzt im Weinfass. Aha. Das hat er nie gemacht.
In dem Sinne nicht, nein, aber wir haben zum Beispiel auch schon einen speziellen Wein gemacht, wo wir die Trauben von Hand entgerabt haben, also die Beere von Hand weggenommen. Und in diesem Film, ich habe den irgendwie vor 20, 30 Jahren auch gesehen, kommt das natürlich sehr lustig über, aber heute ist es so, dass wir die Trauben, die wir ernten, möglichst wenig weil mechanisch bearbeiten. Und man kann lachen über das, aber es ist natürlich sehr eine schonende Methode. Und eben auch wenn man die Trauben von Hand entgrabt, also die Beere wegnimmt, ist sehr aufwendig, aber es ist natürlich sehr, sehr schonend. Und das ist eigentlich auch das Ziel in der Traubenverarbeitung, bei jedem Schritt, dass man möglichst schonend schafft.
Mhm, also wirklich so sehr behutsam.
Genau, weil in den Geräten oder in der Stille, wie wir sagen, Geräte, dort sind natürlich auch Bitterstoff und unreife Noten drin und das wollen wir ja definitiv am Schluss nicht im Wein.
Von Adriano Celentano, der ein Musiker ist, zu einem anderen. Wir kommen nämlich schon zum ersten Lied, das er mitgebracht hat, und zwar vom Stefan Eicher, «Déjeuner en paix». Warum das Lied?
Ja, viele haben jetzt vielleicht erwartet, dass ich von der Ochsner für immer auf die oder von der UB40 Red Red Wine wähle.
Ja.
Das wäre ja eigentlich noch so. Ich habe mir das ehrlich gesagt überlegt. Nein, Stefan Eicher, der hat mich eigentlich die letzten 40 Jahre mit seinem Song begleitet. Ich finde ihn toll, ist ein Berner ja übrigens auch. Und,
Münchenbuchsee,
oder? Genau. Hat in Frankreich als Berner Konzertsaal jahrelang gefüllt. Und Sofereur hat er das Stück geschrieben während dem Irakkrieg, wo ihm eben fast still auf den Kopf gefallen ist über all die schlechten Nachrichten, die da reinkommen. Und leider sind wir im Moment auch ein bisschen in einer Situation, wo wir überhäuft werden von traurigen und schlechten Nachrichten. Und manchmal hat man ein bisschen den Wunsch, auszubrechen oder den Radio abzuschalten oder den Fernseher, weil man es fast nicht mehr hören
kann. Oder eben einfach mal in Ruhe zu smörgeln,
genau. Wie
es der Titel sagt. Lassen wir rein.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. ce matin, mes miroirs ni honnêtes pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix.
Willkommen zurück im Klartext heute mit dem Twanner Winzer, mit dem Martin Hubacher vom Johanniterkauer. Er ist Berner Winzer 2025. Ihr habt den Titel schon zum zweiten Mal geholt. Was bringt so eine Auszeichnung?
Es ist eine Anerkennung für unser Arbeiten. Nicht zuletzt auch für das Team. Man realisiert oder man sieht, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und es ist natürlich auch etwas, wo man nachher ein bisschen kann, für den Markt ist übertrieben gesagt, aber unter die Leute bringen. Und für unsere bestehende Kundschaft ist so eine Art wie ein Zeichen, dass sie vielleicht nicht gerade beim verkehrtesten Winzer der Wein kaufen. Also, und es tut gut, ja.
Ihr habt ein paar Titel schon gewonnen, außer unter anderem mal Schweizer Weingut des Jahres 2021, wenn ich es richtig recherchiert habe. Ja. So Sachen kann man dir dann, eben, ihr habt es jetzt gesagt, das hilft auch ein bisschen. Also, es ist auch erstens mal eine Anerkennung, aber zweitens kann man das auch monetarisieren, also, dass die Leute effektiv auch mehr nach euren Wein kaufen.
Also, ja, auf jeden Fall. Ich würde ja lügen, ich meine, bei diesen Wettbewerben muss man ja nicht mitmachen. Also, das sind zwei Aspekte. Eben, der eine Aspekt habe ich vorhin gesagt, dass wir auch sehen, wo wir mit unseren Weinen stehen. Das ist ja in der Regel immer, oder nicht in der Regel, es ist immer eine neutrale Jury, die die Weine blind degustiert. Mhm. Und das ist für uns natürlich auch interessant zu sehen, ups, da ist er jetzt nicht so gut bewertet worden oder bei der Aromatik ganz gut. Das ist die eine Seite vor Medaille und die andere Seite natürlich ganz klar. Für uns nachher noch ein Instrument, wo man brauchen
kann. Kann man es auf die Etikette kleben?
Zum Teil, ja. Mhm. Aber das ist jetzt nicht unser primäres Ziel, muss ich ehrlich sagen. Aber eben nachher in den Social Media oder so kommunizieren und sagen, voilà, wir haben irgendwo wieder einen Preis gewonnen.
Ist für euch eigentlich von Anfang an klar gewesen, wo ihr euch damit befasst, was ihr dann vielleicht mal werden wollt, dass ihr auch Winzer werdet?
Ich denke, die Frage
liegt ein bisschen auf der Hand.
Ja, nein, es ist mir überhaupt nicht klar gewesen. Es ist halt so, ich bin Sohn von einer Weinbaufamilie mit langer
Tradition. Von einer Dynastie, ja, oder? Kann man sagen?
Das ist, ja, also, es ist schon ein paar Generationen. Meine Schwestern hatten kein Interesse gehabt eigentlich am Rebbau. Und da ist natürlich von der Familie her schon der Druck, oder die Erwartung, nicht der Druck, aber die Erwartung da gewesen, dass ich das Metier lerne. Mhm. Und ich habe es dann auch gemacht, aber ich bin noch hinten und vorne nicht überzeugt gewesen, ob das schlussendlich das Leben lang mein Beruf wird bleiben. Und vor allem, als ich nachher eine Zoologie Studium hat gemacht in Change, dort hat es mir nicht eher mal reingenommen, weil dort habe ich dann gemerkt, eben die ganze Wein, das Wein machen, die Vinifiziererei, die Vinifikation, das hat mich begeistert, weil eben dass man nicht mit Rezepturen arbeiten kann, dass jedes Jahr anders ist, dass man mit einem schon ein paar lebenden Produkten zu tun hat. Und dass man das Produkt oder den Wein eben zum Beispiel nachher 10 Jahre später noch kann trinken und eine Geschichte hat und das Handwerk dahinter ist. Also das ist ja eigentlich einzigartig bei den Getränken.
Was hättet ihr euch denn noch vorstellen können zu machen, wenn ihr nicht wäret Winzer geworden?
Gut, das sind natürlich dann auch so kleine Bubenträume. Ja, Koch hat mich interessiert. Also ich koche auch sehr gerne heute noch. Und mein Vater hat auch, wir waren viel auf dem Wasser gewesen, mein Vater hat auch viel gesegelt, ich später auch noch. Mhm. Und irgendwie hat mich der Beruf von Seepolizei immer imponiert, aber ja.
Ich meine, die Seepolizei ist jetzt nicht so weit weg von eurem Arbeitsort quasi. Die sehen immer auf der Ebene, wenn sie auf dem See sind.
Genau.
Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Ja, sehr klassisch. Es ist natürlich so gewesen, dass meine Eltern, meine Mutter und mein Vater sind natürlich beide sehr stark im Betrieb eingebunden gewesen. Mir ging natürlich auch, also ich bin manchmal eifersüchtig gewesen am Mittwochnachmittag, wenn meine Kolleginnen und Kollegen in die Party sind gegangen und bei mir hat es geheissen, wir müssen zuerst noch irgendwie 500 Flaschen etikettieren. Und dann hat man noch nicht so moderne Maschinen gehabt. Irgendwann am 4. oder am 5. oder irgendwann habe ich nachher auch noch schnell können gehen. Aber es ist halt dann so gewesen und auch Ferienzeit, im Sommer sind wir nie in die Ferien, es ist einfach schon vor Vegetation her nicht gegangen, dafür sind wir auch im Winter in die Skiferien und das ist auch ein Hobby, das ich heute noch fröne, da ich tue sehr gerne noch Skifahren, aber nein, eigentlich, ja, so wie es halt zu dieser Zeit ist, wir mussten mit anpacken und
so wie eigentlich viele Bauernkinder auch,
ja,
oder?
Ja, ja, genau. Absolut.
Der Johanniter Keller hat sehr, sehr lange Tradition. Ich habe verschiedene Jahreszahlen gesehen, aber ich glaube um 1500 rum oder so, oder sogar noch früher, hat man wie schon erste Dokumente gefunden, wo den Keller beschreiben. Jetzt kann ich mir vorstellen, insbesondere auch, wenn man als junger Mann das dann quasi sehr plötzlich muss übernehmen, so einen Betrieb, dass man da auch eine Last auf den Schultern hat, oder eine Verantwortung. Man will ja nicht der sein, der dann irgendwie zu Wein gut in den Boden fährt.
Nein, das ist richtig. Das ist natürlich so, auf der anderen Seite, das mag jetzt vielleicht ein bisschen blöd tönen, durch das, dass mein Vater eben so plötzlich gestorben ist, bin ich ins kalte Wasser geschossen worden und habe meine Erfahrungen können sammeln. Mhm. Und es ist niemand hinter mir gestanden. Manchmal wäre ich natürlich froh gewesen über seine Erfahrung, aber manchmal ist es ja dann halt auch so, dass so Sprüche kommen, wie jetzt haben wir das 30 Jahre so gemacht, ja, und jetzt kommst du und so. Also ich musste schwimmen, ja, aber ich glaube, ja, der Druck war da gewesen, aber es hat mir auch die Möglichkeit gegeben, das zu machen, was ich wollte.
Manchmal braucht man auch den Freiraum, oder?
Richtig, ja.
Ja. Als ich noch Kind war, hat der Bieler Seewein, muss ich ganz ehrlich sagen, so in den 70er, 80er Jahren, ich bin im Jahrgang 74, hat einen schlechten Ruf gehabt. Man hat gesagt, er sei so ein bisschen essig, sauer, also da hat man irgendwie auf Kalifornien geschaut oder auf Südafrika, das war dann so eine Mode gewesen. Inzwischen werden eben so Weingüter wie eures auszeichnet, was hat sich geändert? Wie hat man den Rang geschafft? Wie hat man das Image verbessert?
Also gut, vorweg muss man sagen, ich glaube, jede Weinregion auf dem Planeten hat seine Up and Downs gehabt. Also das ist in Frankreich nicht anders gesehen als in Schweiz oder in Österreich oder in Deutschland. Aber es ist tatsächlich so, dass halt, und jetzt rede ich nicht aus Erfahrung, sondern einfach von dem, was ich gehört habe, dass halt vor allem in den 70er Jahren ist die Ausbildung bei den damaligen Leuten, wo die Weingüter geführt haben, noch nicht so vorhanden gesehen. Man ist reingerutscht. Mhm. So.
Erbschaften oft auch, oder?
Ja, natürlich. Und dann irgendwie älteste Sohn übernimmt das jetzt und man hat gleich weiter gemacht wie vorher. Gleichzeitig war es auch die Zeit gewesen, wo das Thema Wein komplett oder die Kontingente gefallen sind. Also die haben plötzlich in den Läden hat der Wein aus allen Provenienzen bekommen, aus der ganzen Welt. Und durch das ist natürlich auch der Druck auf den Schweizer Wein gewachsen.
Also man konnte plötzlich vergleichen, oder?
Genau. Mhm. Und drum ist es dann auch gut und richtig und wichtig gewesen und heute, dass man die Ausbildung gefördert hat, dass die jungen Leute, die aus der Schule kamen, den Beruf auch wirklich erlernt, und zwar wirklich von Grund auf. Heute dauert der Winzerlehre 3 Jahre, nachher in aller Regel macht man noch den Weintechnologe und tut vielleicht noch ein Analogiestudium anhängen. Und das alles war halt vielleicht dann noch nicht so gewesen. Man ist einfach so reingerutscht und darf auch nicht vergessen, die 70er Jahre, vor allem die späten 70er Jahre, waren sehr kleine Jahre quantitätmässig. Und ich kann mich erinnern, 82 ist endlich wieder ein riesen Jahr geworden. Und dann haben natürlich unsere Vorfahren oder meine Eltern, Grosseltern oder wer auch immer, die haben die Trauben genommen. Und der Qualitätsgedanke war halt dann noch nicht so im Vordergrund gewesen. Mhm. Aber mittlerweile hat das wirklich komplett geändert.
Ich glaube, ein Faktor, das finde ich interessant, das mir nicht bewusst war, ist, dass eigentlich auch der Klimawandel den Trauben hier in der Region hilft.
Ja, das ist richtig. Das darf man eigentlich fast nicht laut sagen, aber es ist so, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ist die nördlichste Verbreitung vom Rebbaugürtel irgendwo in der Pfalz gesehen, also nicht weit weg. Heute, UK hat Reben, die machen super Schaumwein, Holland hat Reben, ich habe Kollegen aus Schweden oben Reben bewirtschaftet. Und das schuldet man dem Klimawandel. Es ist in den letzten Jahren immer wärmer geworden. Und wir merken das auch. Also, als ich klein war, der Lesentalbe, ich weiss nicht, so um den 10. Oktober heute angefangen. Und jetzt ist das meistens irgendwo 2 bis 3 Wochen früher.
Aber tut es dann auch den Boden und die Pflanzen verändern?
Ja.
Und durch das auch den Geschmack?
Ja. Aber das ist jetzt sehr technisch. Also das ist tatsächlich so. Wir haben jetzt zum Beispiel Blätter an der Rebe, das ist ja ganz etwas Wichtiges, weil ohne Blätter wird der Trauben nicht reif. Mhm. Und wir müssen uns dem anpassen. Also die Laubwand, wie wir sagen, lässt man viel Laub, lässt man weniger Laub. Das hat alles Einfluss nachher auf die Traubenreife, auf die Aromabildung. Und das haben wir müssen lernen, ja. Also es hat einen Einfluss, ganz klar.
Das ist wirklich spannend. Wir kommen schon zum zweiten Lied von der Saas, Novi. Ein Französisches wieder?
Wieder ein Französisches, ja gut. Ich habe ja einen Teil meiner Ausbildung eben auch in Romandie gemacht. Das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich es aufgeschrieben habe. Aber Saas finde ich ganz, ganz spannend. Sie hat eine super Stimme. Die Mischung von Pop, Chanson, Soul gefällt mir sehr gut. Und nebenbei setzt sich scheinbar auch noch ein für ökologische Projekte und soziale Projekte. Und das machen ihre Song durch das fast noch sympathischer.
On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. Et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur qui brille même dans le noir et qui jamais ne meurt. Pour sûr que l'on est bien ensemble, je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr que l'on est bien ensemble. On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. On ne sera jamais seul autour de nous. On est une bête solide, on est une bande lourde. On est l'homme qui se cherche et la femme qui se trouve. Dans le cœur, un amour qui fait qu'on se retrouve. On est sûr que l'on est bien ensemble. Nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr que l'on est bien ensemble.
Willkommen zurück im Klartext, heute mit dem Winzer, mit dem Martin Hubacher. Martin Hubacher, wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr jemand, wo der Meinung ist, dass eigentlich die einzelnen Weinregionen in der Schweiz auch wirklich sollen, sich auf ihre Kernkompetenzen, wenn man so will, konzentrieren. Also ihr findet zum Beispiel jetzt nicht unbedingt, dass man am Bielersee sollte Merlot anbauen, sondern der gehört irgendwie so ein bisschen ins Design. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ja, das ist so. Da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ unterwegs, aber ich denke, für die Vermarktung vom Wieland Schweiz, also mir geht es zumindest so, aber ihr habt jetzt den Merlot erwähnt, wenn ich Merlot höre, denke ich an das Tessin, wenn ich Pinot Noir höre, denke ich an Bielersee und an Neuenburger See. Ja, ich bin dort wirklich traditionell unterwegs und ich finde es ehrlich gesagt nicht sehr gut. Mittlerweile am Bielersee gibt es 50 verschiedene Traubensorten, die kultiviert und vinifiziert werden. Natürlich zum Teil in schon bald homöopathischen Mengen. Mhm. Aber ich finde es ein bisschen schade, wenn nachher jede Region ausprobiert zu machen, weil heute ist es so, dass ein Kunde von Zürich an Bielersee kommt, weil er eben bei uns Bielersee Pinot Noir kauft und der gleiche Kunde geht vielleicht näher ins Tessin. Und wenn ich jede Region ausmache, dann denke ich, verlieren wir auch ein bisschen unsere Identität. Mhm. Und das fände ich schade.
So ein bisschen das Merkmal, genau, was man ausmacht. Was ist denn momentan, ich bin wirklich nicht eine Kennerin, was ist jetzt gerade so Mode bei den Wein? Ich weiss, vor ein paar Jahren sind irgendwie die Naturweine plötzlich aufgekommen, oder?
Ja, gut, also es ist auf der einen Seite sind die Weine natürlich, wo immer wieder gewisse Hype erfahren, auf der anderen Seite sind die Traubensorten. Mhm. Oder? Und bei den Traubensorten, wenn wir dort zuerst ein bisschen schauen, ist es im Moment so, dass dass die sogenannten pilzwiderstandsfähigen Sorten sehr gesucht sind. Also, ja. Und es ist ja so, dass alle Jahre neue von diesen Sorten aufkommen. Und der Grundgedanke bei diesen Sorten ist ja eben, dass man weniger Pflanzenschutz macht, was sehr eine gute Idee ist. Und ich habe auch wieder kleine Mühe. Ich hätte es jetzt lieber gehabt, dass eben die Forschung mehr in die Richtung geht, die alteingesessenen Traubensorten, eben wie beispielsweise der Pinot Noir bei uns oder wieder der Merlot oder der Chasselas natürlich.
Das Resistente.
Ja, genau. Dass man das so, weil das ist ja die Identität von einer Region. Also, wenn ich euch sage, Sauvignac oder so, dann habt ihr vielleicht schon gehört von dieser Sorte. Mhm. Aber jetzt als Beispiel, wenn diese Sorte im Burgund angebaut würde, da würde kein Mensch mehr ins Burgund gehen, weil im Burgund geht man für einen Chardonnay und für einen Pinot Noir, so wie man ins Portless geht, für einen Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, etc. Das ist im Moment am Tour eben die Idee eigentlich gut, aber ich würde es schöner finden, wenn man mehr würde probieren, die einheimischen Sorten Resistenz zu bringen. Ich weiß nicht,
ob das pflegen. Geht.
Genau.
Ist jetzt wirklich sehr eine Allzeiterfrage, aber würde ich sagen, eben, wenn neue Sorten aufkommen. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es irgendjemanden, der die entwickelt und dann zu den verschiedenen Weinregionen geht und sagt, oder sogar zu den verschiedenen Winzers, wären ihr interessiert an denen, wie so mit einem Köfferli, wie so einem Aussendienst-Mitarbeiter für Wein, für Traubensorten?
Nein, das läuft nicht so. Ich glaube, die Sorten, die müssen, glaube sogar vom Bundesamt für Landwirtschaft am Schluss so in das Sortenregister aufgenommen. Die tut man nicht darauf behaftet, aber ich glaube, das sind Kreuzungen, die nachher auch müssen beweisen, dass die auch eben die Resistenz zum Beispiel gegen eine Pilzkrankheit haben. Also, das geht länger, bis die überhaupt käuflich, dass man die kann kaufen. Und dann gibt es Rebschulen in der Schweiz, die die vertreiben. Und dann kann man rechtzeitig schauen, dass man von diesen jungen Stöcken nachher bekommt. Aber auch dort wieder, gerade bei neuen Sorten, ich habe jetzt beispielsweise auf unserem Janiterkeller oder auf dem Rebgut haben wir die Sorte Sauvitage gesetzt. Und dort habe ich mich rein aus der Literatur orientiert. Also ich habe noch keine Flasche Wein, von dem Wein können trinken und einfach das, was geschrieben wurde, habe ich gedacht, mal, das könnte bei uns passen. Und darum, wir sind gespannt, wie die Entwicklung weitergeht.
Was haltet ihr von alkoholfreien Wein?
Nicht. Gar nicht. Also, darf mich jetzt nicht falsch verstehen, wenn jemand der Wunsch hat, so einen Wein zu trinken, dann soll er es machen. Also, es ist nicht, aber für meinen Beruf, ich habe es vorhin erzählt, das fängt schon im Rebschnitt an, das geht nachher über die Laubarbeit, wir probieren die Aromatiken von diesen Trauben, die Typizität, die Wein überzuretten und nachher möglichst schonend und alles. Und die Maschinerie, die das braucht, für einen Wein den Alkohol zu entziehen, das ist, da tut er dir wie eigentlich fast damit vergewaltigen. Und, also wenn das die Zukunft wäre, dann bin ich froh, wenn ich es nicht mehr machen muss, weil, für mich hat es einfach nicht mehr mit Wein im klassischen Sinn zu tun. Also, ich verstehe nicht, dann sollen doch die Leute, Traubensaft trinken oder Apfelsaft oder so, aber ich kann nicht eine Traube vergären, für dass ich nachher wieder den Alkohol gehe, mit sündhaft teuren Maschinen rausrupfen.
Ja.
Also das, nein, ich kann mich mit dem alkoholfreien Wein im Moment noch gar nicht anfreunden.
Die entsprechen ja nicht dem Klischee vom Winzer. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ja, Winzer, die trinken eigentlich mega viel Wein, oder? Aber die sind jetzt eine sehr sportliche Erscheinung und,
merci.
Glaub's nicht jetzt, also ja, ich würde jetzt nicht gerade, übermässigen Alkoholkonsum bei euch jetzt gerade, konstatieren. Muss man sich da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, disziplinieren? Weil es gehört ja auch dazu, dass man das degustiert, oder was man macht.
Ja, nein, aber das ist natürlich so. Also das ist, wenn jemand in unserem Beruf labil ist, dann kommt es nicht gut. Wir haben es so daheim mit der Frau und ich. Also wenn Kunden kommen, dann stosse ich an, dann nehme ich ein Schlückchen, aber es ist nicht so, dass ich trinke. Und meistens am Wochenende oder so, oder auch mal am Abend tue ich mir schon eine Flasche auf. Aber es ist ja sowieso so, oder jetzt eben auch wieder zurück auf alkoholfrei Wein. Ich meine, wie ist es Genuss mit? Und am Schluss des Tages ist es ja immer eine Frage vom Mass.
Ja. Gibt eigentlich auch die Tendenz, dass immer wie weniger Leute auch Alkohol trinken. Man merkt das auch, sogar auch schon junge Leute, oder, wo man eigentlich würde vermuten, dass die eigentlich vielleicht noch nicht so wissen, gemässigt irgendwie mit dem umzugehen. Macht nicht das Bauch, wenn die Tendenz, dass die Leute vielleicht am Abend nicht mehr ausgehen gehen und nicht mehr zum Nacht Wein trinken, sondern am Morgen um 6 Uhr eben schon im Gym stehen dafür?
Ja, also die Tendenz stellen wir auch fest, dass effektiv weniger Wein getrunken wird. Das ist durch das Band und das gehört man in ganz Europa. Das gehört man von Frankreich über die Schweiz, Italien, überall. Ja, das ist leider so. Und Bauchweh macht es mir noch nicht, aber man muss sicher weiterhin einfach dranbleiben. Und wie gesagt, Wein ist ein Genussmittel. Ich habe Mühe, wenn man Wein einfach in den gleichen Topf geht wie mit eben, was weiß ich, Gin und was da alles noch gibt. Wein ist auch das Kulturgut in dem Sinn, hat eine lange Geschichte, ist ein Handwerk. Und das müssen wir auch probieren zu vermitteln. Aber am Schluss des Tages ist es natürlich jedem überlassen, ob er noch das Glas Wein will trinken oder nicht. Aber ich habe auch Hoffnung, in meiner Biel-Sevier-Region ist eine kleine Region, mit unseren 220 Hektaren sind wir etwa halb so gross wie die Gemeinde Chamoson im Wallis. Wir sind die wichtigste und fast die einzige Rebbau-Produktionsregion im Kanton Bern mit Spiez und Oberhofen zusammen. Und es gibt noch sehr, sehr, sehr viel Bernerinnen und Berner, Gastronomen oder Skiorte, wo es noch nicht gemerkt haben, dass eigentlich der Local Wine vom Kanton der Bielersee ist. Also das denke ich auch, wenn jetzt der Konsum zurückgeht, wenn wir dort dran arbeiten, dass wir einfach sagen, hey, der Local Wein aus dem Kanton ist Bielersee, da haben wir noch ein grosses Potenzial.
Weinbauern, Winzer haben eigentlich einen guten Draht ins Bundeshaus, weil nämlich der Wirtschaftsminister auch Weinbauer und Winzer ist, der Guy Parmelin. Ich habe kürzlich in der NZZ gelesen, dass viele Weinbauern sehr sauer sind auf ihn, also hässig. Er mache zu wenig für seine Berufskollegen. Seht ihr das auch so?
Ja gut, dort ist jetzt das Thema vor allem die ausländischen Weine, die uns Konkurrenz machen. Und man muss natürlich schon sehen, heute ist es so, vom gesamten Schweizer Weinkonsum ist 30% ist Schweizer Wein. Ja. Und der Rest sind Ausländerwein. Und ich trinke selbstverständlich zwischen auch Ausländerwein. Also ich habe da überhaupt nichts dagegen. Aber manchmal habe ich dann schon auch ein bisschen Mühe, wenn man sieht, in den Grossverteilern, Woche für Woche, die Aktionen, die sie machen, 50%, 40%. Und da frage ich mich schon, braucht es denn das, dass so wirklich sehr, sehr billige Weine und dass man die noch importiert.
Aber, es gibt ja die Idee, dass man künftig nur noch so quasi die Menge Wein importieren, wo man gleichzeitig auch im Inland kauft. Das ist eine Idee, die irgendwie der Philipp Matthias Bregi mal hatte, der Präsident von der Mitte. Findet ihr das eine gute Idee? Ist das nicht für einen zu grossen Eingriff in Freimärkte?
Mal schon. Also ich habe auch ein bisschen Mühe. Ich bin dort sonst sehr liberal unterwegs. Ich finde, die Leute sollen dürfen das kaufen, was sie gerne haben und was sie wollen. Wo ich einfach ein bisschen mehr an Konsumenten oder an die Schweizer appelliere, ist, zum Beispiel während Corona, ich meine, da sind wir in kürzester Zeit ausverkauft. Die Leute haben uns den Hofladen gestürmt, wie übrigens ja in der übrigen Landwirtschaft. Die Bauern haben ihr Gemüse, ihre Früchte, alles wahnsinnig gut können verkaufen. Und jetzt, was sind es, drei, vier Jahre später, ist das alles wieder vergessen. Mhm. Und dort habe ich dann schon auch ein bisschen Mühe, ausschreit nach lokal denken, lokal einkaufen und so. Und ja, dann frage ich mich schon, braucht es denn ein Wein aus Südafrika für 4,95 Franken irgendwo in einem Grossverteil?
Mhm. Wo wollt ihr noch an mit eurem Weingut? Was habt ihr für Zukunftspläne?
Das ist eine gute Frage. Das haben wir so noch nie richtig überlegt, was wir einfach immer wieder probieren, Jahr für Jahr eben zu Jahr so nehmen, wie es ist und das Beste daraus machen. Und zukünftig wird es halt jetzt langsam auch das Thema, dass wir eine Nachfolgeregelung suchen.
Mhm, für euren Hof.
Genau.
Das stelle ich mir noch als etwas vor, das einem noch nahe geht. Oder? Ich meine, das ist etwas, das zu euch gehört, zu, eurem Familie, zu eurer Familie, zu eurem Nachnamen.
Fragt mich 2 Jahre noch einmal.
Das mache ich. Martin Hubacher, wir kommen zum letzten Lied. Journey, Don't Stop Believing. Ich glaube, das ist sogar das Wahlkampflied von Bill Clinton dann zumal, wenn ich
okay,
mich nicht...
Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja.
Bin ich ganz sicher, ja. Aber es ist mir jetzt gerade so in Sinn gekommen. Ja, warum das Lied?
Ja, gut, dann bin ich froh, dass es nicht das von Trump war. ja, du sagst eigentlich schon, positiv denken, immer an das glauben, was man macht und vorwärts schauen.
Santé.
Merci gleich.
Merci für das Gespräch, Martin Hubacher.
Merci.
Living just to find emotion high.
Der Aschur Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.